Moin Moin und herzlich willkommen zum Donna-Sorry-Podcast aus Hamburg. Der Podcast über deutsch-koreanische Popkultur, Politik und Alltagsgeschichten eines Nordlichts.
Hallo und herzlich willkommen zum Donna-Sorry-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Ja, ich habe die letzten Tage viel nachgedacht und es ist auch recht viel bei mir passiert. Wenn du mir auf Twitter folgst, wirst du irgendwie schon gelesen haben, dass sehr, 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 sehr viel los war. Ich habe nachgedacht über die Lage der Welt, in der wir uns jetzt befinden, was in Deutschland passiert und was mir und anderen POC und BIPOCs passiert. Und nein, es ist keine Midlife-Crisis, sondern ich bin wirklich so in mich gegangen und ich habe echt nachgedacht. Ich habe nachgedacht über die Außenwirkung von mir, über das Selbstverständnis von mir und vor allem über Identitätsfragen. Weil zum Beispiel war vor einigen Tagen ein echt tolles Webinar von den Fraternal Orientation. Da ging es um Selbstbezeichnungen in BIPOC und POC-Communities, explizit asiatisch gelesene Communities und schwarze Communities. Das hat mich wirklich, wirklich, wirklich stark zum Nachdenken gebracht. Und worüber ich sonst noch ein bisschen überlegt habe, ist, dass eigentlich zwischen dem Aufzeigen, Kritisieren, Beklagen und Jammern oder Bejammern von rassistischen Zuständen, dass da eigentlich nur richtig dünne Grenzen liegen und dass man das konstante Nerven oder Fordern auch richtig schnell als ja, negatives Gesäusel im Hintergrund verstehen könnte. Sollte man nicht, aber könnte. Ja, warum bin ich jetzt überhaupt auf diese Gedanken gekommen? Als die Grünen, also die Grünen des Bundestages, in der letzten Woche eine Veranstaltung zu Hass und Desinformation in der Corona-Krise organisierten, habe ich gemerkt und angemerkt, dass in ihrer Diskussionsrunde keine asiatisch gelesene Person dabei war oder dabei ist, also in der letzten Woche. Du wirst dich jetzt bestimmt fragen, hey, warum ist das so wichtig? Es reicht doch, wenn über Rassismus gesprochen wird und vor allem bei so einer großen Plattform. Oder du wirst dich vielleicht auch fragen, es ist nicht so schlimm, wenn Fachmänner oder Fachfrauen, es waren wirklich Fachleute dabei, über Rassismus sprechen. Ist das nicht genug? Ist das nicht super? Nö. Also nein, das genügt mir nicht. Das genügt auch vielen nicht. Denn es kann nicht sein, dass im Jahr 2020 immer noch über Betroffene gesprochen wird und nicht mit ihnen. Na, es ist nicht so, dass es so eine reine BIPOC-Runde sein muss oder reine POC-Runde. Wäre schön, wenn. Aber so eine komplett, sag ich mal, weiße Diskussionsrunde kann meiner Meinung nach so gut wie nichts Sinnvolles, nichts Relatables zu meiner Lage beispielsweise hervorbringen oder sagen. Niemand von dem komplett weißen Panel hat dieselben Erfahrungen durchgemacht wie ich und ich würde denen auch nie die gleichen rassistischen Erlebnisse wünschen. Das ist jetzt nicht böse gemeint, sondern es ist einfach eine Tatsache, dass sie diese Erfahrung nicht haben. Man kann es ähnlich wie in der Musik, wo ja mein Fachgebiet liegt, man kann viel darüber schreiben, philosophieren, wie es ist, ein Instrument zu spielen oder zu singen. Aber wenn man es selber nicht mal gemacht hat, dann bleibt es nur darüber reden, darüber schreiben und nicht wirklich wissen. Es ist schon eine kontroverse Einstellung, denke ich. Da scheiden sich bestimmt die Geister. Aber gerade jetzt in diesem Zusammenhang über Rassismus, da kann man einfach nicht nur über Betroffene reden, sondern in dem Stadium, wo wir uns jetzt befinden. Wir sind jetzt nicht rückständige Neandertaler oder so. In dem Stadium, in dem wir uns jetzt befinden, sollte man mit Betroffenen reden. Und ja, was habe ich getan? Als ich das gesehen habe, das Thema war ja Hass während und in der Corona-Krise. Da spielt der Hass gegen asiatisch gelesene Menschen eine große Rolle. Ich habe einfach so die Grünen auf Twitter markiert und in verschiedenen Nachrichten auch dargelegt, warum es gerade für die Grünen besser wäre, wenn sie in die Diskussionsrunde jemanden einladen, der Erfahrung mitbringt, der asiatisch gelesen ist und ja, wirklich eine andere Perspektive mit reinbringen kann. Und ja, also ich bin felsenfest der Überzeugung, dass die ganzen Retreats und die unterstützenden Tweets von anderen Aktivistinnen, ich bin da wirklich sehr, sehr dankbar an alle, die vielleicht mir jetzt zuhören und da mitgemacht haben. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, ihr werdet auch gar nicht richtig begreifen, wie wichtig mir das ist. Ich weiß nicht, ob ich es genug ausgedrückt habe. So ein einfaches, lapidares Herzchen auf Twitter oder das Liken, das reicht nicht aus. Ich bin wirklich happy gewesen, dass ihr das unterstützt habt, also die Sache, also diese Botschaft amplifiziert habt und da ja ein wirklich tolles Ding gemacht habt. Weil, also ich bin wirklich so felsenfest der Überzeugung, dass eben diese ganze Unterstützung, diese Sichtbarkeit geholfen hat, dass sich eben ja die Grünen überlegt haben, ja, da sollten wir vielleicht doch was tun, da ist vielleicht was dran. Und die Frage, ob ich als asiatisch gelesene Frau viel von diesem Kampf gegen Rassismus, den sich die Grünen verschrieben haben, ob ich da jetzt was mitbekomme oder nicht, oder von den Ergebnissen, sei mal dahingestellt. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass sie dann hinterher nicht eingeknickt, sondern dass sie einfach zugestanden haben, ja, das hatten wir nicht auf dem Schirm, wir holen das nach. Und ja, der Schub an Unterstützung hat wirklich dazu geführt, dass sich die Grünen unter anderem beim Verein Corientation, einer postmigrantischen Selbstorganisation und einem Netzwerk für asiatisch-deutsche, die sich so mehr in die Richtung gesellschaftskritische Kritik auf Kultur, Medien, Politik hat, dass sie sich bei Corientation gemeldet haben und gefragt haben, ob sie jemanden vorschlagen können, der kurzfristig, also es war glaube ich innerhalb von 3-4 Tagen, sehr kurzfristig an diesem Panel teilnehmen kann. Da ich selbst in dem Verein Corientation tätig bin, ich bin da als Organisatorin eines zukünftigen asiatisch-deutschen Festivals unterwegs und wir planen dort für Corientation auch einen eigenen asiatisch-deutschen Podcast. Da hat mich der Verein einfach gefragt, ob ich Corientation bei den Grünen vertreten möchte. Das war für mich jetzt so eine lustige Verkettung von Zufällen und auch nicht der Ziel meines in Anführungsstrichen Nervens. Na, also erst so meine Beschwerden, dann die Anfrage und dann die Weiterleitung an mich. Ich hatte echt erstens nicht damit gerechnet und habe mich aber sehr gefreut, dass es dazu gekommen ist. Denn es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die meiner Meinung nach auch geeignet gewesen wären oder noch geeigneter gewesen wären, dort zu sprechen. Aber es gibt auch viele von den Kolleginnen und Kollegen, die einfach sich potenziellen Trollen oder dem Hass einfach nicht auseinandersetzen wollen. Also deswegen, mein Name ist schon im Internet kursiert darum, deswegen der Drops ist in dem Sinne gelutscht. Und ja, ich war zwar sehr, sehr aufgeregt, denke aber, dass ich die ganzen Wünsche und Forderungen, Ideen, die ich hatte oder die ich weitertragen wollte, ganz gut irgendwie unterbringen konnte. Da geht übrigens auch ein Daumen hoch an Renate Künast. Ich hatte sie eigentlich nicht so auf dem Schirm, dass sie diese Themen für sich entdeckt hat. Ich hatte da irgendwie was ganz anderes im Kopf, aber ich fand die Fragen ganz fair und ich meine, es waren nur 3-4 Tage und dafür, dass eigentlich die Ausrichtung, so wie ich das erfahren habe, doch ein bisschen anders war, fand ich das gut recherchiert und war recht positiv überrascht, wie das Gespräch verlaufen ist. Was mich jedoch erstaunt hat, ist, dass ich so in Gesprächen mit anderen Supportern und noch anderen Leuten so häufig gehört habe, wo ich wusste gar nicht, dass ihr so Vereine wie Corientation habt oder Netzwerke wie Ich bin kein Virus, also solche Vereine und Spaces für asiatisch gelesene Menschen, die wussten irgendwie nicht, dass es sowas in Deutschland gibt. Und man hat irgendwie so die gängigsten Vereine und NGOs auf dem Schirm, aber die wenigsten befassen sich mit der Realität oder Wirklichkeit von asiatisch-deutschen Menschen. Und ich glaube auch dementsprechend Also ist das einfach nicht sichtbar, wie sehr asiatisch gelesene Menschen in Deutschland von Rassismus betroffen sind und wie sie auch darunter zu leiden haben, besonders zu Corona-Zeiten. Also die Medienpräsenz von asiatisch-deutschen in Deutschland hier während der Corona-Krise ist für mich irgendwie so geprägt von martialischen Covern vom Spiegel, wo in gelber, suggestiver Schrift so Made in China stand, als es um den Coronavirus ging. Oder Bilder von ostasiatisch oder asiatisch gelesenen Menschen bei Artikeln, die überhaupt nichts mit Ostasien oder Südostasien zu tun hatten, aber die halt das Virus behandelt haben, auch wenn der Text über Europa ging, da war irgendwie ein Mensch, der asiatisch gelesen ist, auf dem Bild. Oder Satire-Kolumnen, Satire in Anführungsstrichen oder Beleidigungskolumne, wenn man will, von Kusmani im Spiegel, ja, schon wieder der Spiegel. Ich möchte diese Beleidigung jetzt hier nicht wiederholen, aber jeder Mensch mit gesundem Menschenverstand wird merken, das ist keine Satire, das ist eine Grenze überschritten. Und die Grenze ist dann überschritten, wenn marginalisierte Gruppen, wenn nochmal auf sie draufgetreten wird. Und das hat der Spiegel getan mit dieser Kolumne. Und es fehlt einfach so die Kinderstube, es fehlt einfach am gesunden Menschenverstand, wenn man sowas niederschreibt und das witzig findet. Und ich möchte diesen Podcast heute relativ clean halten, deswegen versuche ich mich zurückzuhalten mit Schimpfwörtern und expliziten Wörtern und werde auch jetzt auch keine Slurs wiederholen. Die Zeit war für mich auch geprägt, also die Corona-Krisenzeit war für mich auch geprägt von rassistischen Beleidigungen im Fernsehen zum Beispiel. Ich werde nicht müde, es zu erwähnen, ich werde es auch wirklich immer wieder erwähnen. Franziska von Almsick, ne, die da irgendwie einen rassistischen Slur während so eines Quizzes von sich gegeben hat, oder Oliver Welke während der Heute-Show, der sich über Chinesen lustig gemacht hat und jetzt relativ frisch, würde ich sagen, wenn der Podcast rauskommt, Lilly Becker, das ist die Frau von Boris Becker, die im Beisein von anderen, ich glaube, Sevi Mais war da, ja, so einen chinesischen Slur, ich kürze den ab mit CCC, von sich gegeben hat, gelacht hat, und ja, Sevi Mais, die daneben stand, hat auch irgendwie mitgelacht. Und dann noch Anke Engelke mit, ich glaube, das ist ein Alterssketch, wo sie das Klischee einer thailändischen Frau karikiert, also erstmal Yellowface macht und dann auch noch dieses Klischee von Anführungsstrichen Katalogbraut breit tritt. Ja, was soll man dazu sagen? Ich will das jetzt nicht zensieren, das heißt, ja, also jetzt kein Beep dazwischen machen. Ich hätte jetzt gerne ein paar Schimpfwörter von mir gegeben, aber das werde ich machen, wenn ich ausschalte. Ja, was soll man dazu sagen? Also, ich sollte nicht sprachlos sein, man sollte das wirklich besprechen. Aber das sind alles Namen für mich, wo ich erstmal denke, oder wo du vielleicht auch denkst, die sind doch auf keinen Fall rassistisch. Also teilweise sind das ja auch Leute, die als BIPOC oder POC selber durchgehen würden. Ich glaube, Lilly Becker zum Beispiel. Also jeder Lacher, jeder Scherz, jede Beleidigung, die noch so seicht ist, und das Seichte, also das Empfinden, dass etwas Seichtes, kommt nicht von den Betroffenen übrigens, sondern von den Täterinnen und Tätern. Das zeigt einfach, dass man die Belange von Asiatisch-Deutschen einfach nicht ernst nimmt hier in Deutschland. Denn die meisten Leute, die ich gesehen habe und gelesen habe, die halt Lilly Becker, Franziska von Almsick, Sevi Mais, Anke Engelke und Oliver Welke und auch übrigens auch noch Jan Böhmermann, ne, mit seinem Podcast hier und den antichinesischen Slurs. All die Leute, die sowas verteidigen, ne, die sind allesamt weiß. Das sind Leute, die nicht wissen, worum es geht. Das sind Leute, die keine Erfahrung haben, die diese Erfahrung nie machen werden. Und ich wünsche denen auch diese Erfahrung wirklich nicht. Also ich wünsche nicht mal meinen schlimmsten Feind wirklich die Erfahrungen, die BIPOC oder POC machen müssen. Seit Kindesbein an. Jedenfalls, das sind, so wie ich gesehen habe, wirklich alles Leute, die weiß sind, die keine Ahnung haben, worum es wirklich geht, und die verteidigen Sachen schreiben. Also sie wissen nicht, die Leute, die halt rassistische Äußerungen verteidigen, sie wissen nicht, was zum Beispiel mich bedrückt, was mich verletzt. Das wissen sie einfach nicht. Und ja, also wenn ich so Leute sehe wie Lili Becker oder Franziska von Almsick, die nach so einem asiatischen Slur, anti-asiatischen Slur lachen, kichern und dann so weitermachen wie bisher und niemand der Umstehenden sagt was, das ist halt feige, ne? Also dann fühle ich mich wirklich sehr, sehr, sehr alleingelassen. Ja, es wird bestimmt irgendjemand geben unter meinen Zuhörerinnen und Zuhörern, der jetzt sagt, hey, das sind doch sowieso B-Prominente, C-Prominente oder Leute, auf die du nichts geben musst. Nein, das ist falsch. Das sind Leute, die in Shows auftreten, die ein Millionenpublikum haben. Und das wird dann einfach so verbreitet als Bagatelle. Na, also deswegen fühle ich mich wirklich alleingelassen. Von den Medien, von den Leuten, die neben diesen Leuten stehen, und natürlich auch von der Politik, die ignoriert, die Probleme irgendwie stillschweigt und nicht ernst nimmt. Also ich weiß nicht, wie oft ich das schon geschrieben und gesagt habe. Schweigen ist wirklich das Problem. Also die Duldung ist das Problem. Das Wegschauen ist das Problem. Das Schweigen der anderen ist übrigens auch dein Schweigen. Und ja, deswegen habe ich zum Teil diese öffentliche, ich sag mal, Selbstkasteiung von Journalisten und Aktivisten, die übrigens allesamt weiß sind, in der Öffentlichkeit irgendwie so nicht ernst nehmen wollen, als sie von ihren Erlebnissen berichteten, wo sie ja rassistische Übergriffe miterlebt haben oder selbst übergriffig wurden, sei es bewusst oder unbewusst. Ich bin da wirklich so im Zwiespalt. Für mich sind das nämlich wieder weiße Stimmen, so zu 50%, die irgendwie nichts mitbekommen haben wollen und voll entsetzt sind. Und dann fühlt sich noch diese andere 50% an Enthüllungen für mich so an, als ob man sich als weißer Mitbürger, weiße Mitbürgerin davon befreien will, dass man was falsch gemacht hat. Ist ein vollständig, ist komplett verständlich, ne, dass man sich da irgendwie aus einer Seele reden will, dass man sich selbst da irgendwie besser fühlen will. Alles wirklich verständlich. Ich hatte aber so das Gefühl, dass man sich nach diesem Ausschütten dieser teils echt widerlichen Dinge so eine Absolution erhalten möchte, sich selbst begnadigen will. Ja, es mag zwar irgendwie so kathartisch für die Leute sein, die das eben rausposaunt und rausgeschrieben haben, dass man sich halt von dem Rassismus, mit dem man vielleicht aufgewachsen ist, dem Rassismus, den man selbst mitbefeuert hat, dass man sich davon löst, ist alles legitim. Und dass man irgendwie so alles anspricht, was man falsch gemacht hat oder Falsches mitbekommen hat oder nicht mitgeholfen hat oder gesehen hat, das kann alles schön therapeutisch für einen selber sein. Aber als Betroffene denke ich mir, also Betroffene von rassistischen Slurs und so weiter, denke ich mir, also muss ich das jetzt unbedingt hören? Muss ich das lesen? Was bringt mir das, wenn ich das lese? Also ich weiß auch, dass diese Aktion auch dazu gedacht war und ist, dass man sich untereinander austauscht, unter den Nicht-Betroffenen sozusagen, sich selber so ein Outcallt, wenn man das so im Englisch sagen kann, dass man wirklich selber in sich geht und sich gegenseitig fragt, was man falsch gemacht hat, was man besser machen kann. Ja, aber ich habe mich jetzt gefragt, ob das jetzt POC wirklich hilft, ob das mir hilft. Ich denke mal, das ist eine sehr subjektive Sache. Ich finde die Aktion klasse. Ich glaube, Malcolm Ohande von der Kanakischen Welle hat es gestartet mit einem Hashtag. Ich finde die Aktion an sich klasse. Das ist wirklich eine subjektive Sache. Ich für mich denke mir, also es verletzt mich halt einfach, ne, wenn ich diese Sachen sehe und denke mir, das sind wieder so Gespräche, wo so POC nur in der Form von Opfern dargestellt werden und wirklich Empowerndes nicht dazu steuern können. Also hilft es mir, wenn ich irgendwie lese, dass jemand vor zig Jahren die Augen zu Schlitzen gezogen hat und sich jetzt dafür entschuldigt. Ich meine, was will er oder sie von mir haben? Denke ich mir, nur so als Beispiel. Was hilft es mir, wenn ich lese, überspitzt gesagt, wie sich jetzt ein privilegierter weißer Journalist oder eine ganz privilegierte weiße Journalistin sich jetzt frei redet von allen bösen, schlimmen Dingen, die sie mal getan hat. Also was bringt es mir persönlich? Es kann sein, dass es für andere POC oder BIPOC doch einen Sinn hat. Also das ist wirklich subjektiv, möchte ich sagen. Und die Aktion ist ja schon mal gut, dass sie Sachen ins Rollen gebracht hat. Ja, aber ich weiß es irgendwie so nicht ganz. Ne? Die Meinungen sind da verschieden. Ich habe auch wirklich in der BIPOC-POC-Community verschiedene Meinungen gelesen. Die Meinungen sind da verschieden. Ne? Ich respektiere jedenfalls die anderen Meinungen von den anderen POC, die denken, das ist etwas ganz Wichtiges. Es hat ja Dinge ins Rollen gebracht. Was mir persönlich also mehr helfen würde, also aktiv helfen würde, aus so einer jammernden, fordernden, nervenden Rolle rauszukommen, ist einfach, wenn weiße Mitmenschen, Bürgerinnen und Bürger Deutschlands die Botschaften von POC einfach multiplizieren oder amplifizieren würden. Also die Botschaften unterstützen und da sind, wenn man sie braucht, ganz banal in Kommentaren. Ne? Wenn man von irgendwie so einem rassistischen Mob überrannt wird, dass man einfach supportet, dass man da ist, dass man gegenhält, dass man halt so eine Art von Mauerwand ist gegen diese ganzen rechten Trolle. Und ich habe übrigens auch richtig oft gesehen, wie viele weiße Journalistinnen und Journalisten und Aktivistinnen und Aktivisten die Botschaften von BIPOC einfach nachplappern oder nachreden, nachkopieren. Copy-Paste, eigener Tweet, bam, rausgehauen und sofort Standing Ovations. Ich habe es so oft gesehen, übrigens auch während Black Lives Matters. Ich finde, das ist ein gutes Beispiel, wo man sagen kann, ja, der gute Intent war da, aber die Ausführung, die Durchführung war miserabel. Warum sowas nicht geht? Erstens nimmt man den Leuten die Stimme weg. Na, man redet wieder über jemanden, über sie. Und zweitens wäre es viel empowernder, wäre es viel unterstützender, wenn man, nur als Beispiel, ne, eher den Tweet von jemandem nochmal retweetet, als wenn man genau dieselbe Message entweder haargenau oder paraphrasiert im eigenen Tweet nochmal reinklatscht und dafür ein paar Likes mehr generieren will. Das ist für mich so irgendwie so eine Art von Aneignung, das ist keine Unterstützung. Also man muss echt als Non-POC, als weiße Person wirklich nicht immer im Mittelpunkt stehen. Man muss nicht immer alles um sich selbst drehen haben, auf sich selbst beziehen und nicht immer im Mittelpunkt stehen und nicht immer dabei sein, nicht alles wissen. Es ist ja irgendwie so, in den letzten Tagen habe ich auch Sachen gelesen wie, hey, ich will das wissen, was passiert da, was ist hier los? Es geht nicht nur immer um weiße Leute, manchmal wollen POC auch einfach unter sich sein. Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen hart, aber zum Beispiel als so ein BIPOC-Only-Diskussionsevent stattfand auf Zoom, habe ich dann irgendwie gelesen oder zu lesen bekommen, Sachen wie, hey, warum ist das nur für euch? Warum ist das nur für BIPOC? Das ist nicht inklusiv. Alle sollten dabei sein. Warum darf ich nicht mitmachen? Ihr diskriminiert mich und halt solche Dinge. Nein, also man muss wirklich nicht immer dabei sein. Manche Sachen gehen, das klingt so hart, aber manche Sachen gehen weiße Leute einfach nichts an. Weil man als POC auch mal so eine Fläche oder so ein Space haben möchte, wo man unter sich diskutiert, auch hart diskutiert, auch kontrovers diskutiert und wo man nichts von, also wo man zum Beispiel nicht von weißen Moderatorinnen oder Moderatoren unterbrochen wird und wo man einfach unter gleichgesinnten Leuten über Themen sprechen kann, die einen wichtig sind, ohne dass vielleicht hinterher die Worte im Mund verdreht werden. Und ich muss sagen, ich habe mich selten so unglaublich wohl gefühlt wie bei diesem Event, bei dieser Diskussion, wo es halt nur BIPOC-only war. Das war auch ein Thema, wo über Selbstbezeichnungen in asiatisch-deutschen und schwarzen Communities gesprochen wurde. Also es geht auch nur mit Betroffenen. Na, was soll mir eine weiße Person sagen, wie ich mich selbst zu bezeichnen habe? Weil das nimmt einem, ja, würde mir ja quasi Kraft oder Empowerment wegnehmen. Deswegen war das halt ja ein POC-Event und das Tolle war, das Panel war rein weiblich. Also es war doppelt gut und es war eine sehr, sehr entspannte und sehr inhaltsreiche und informative Diskussionsrunde. Ich habe wirklich lange gebraucht, um überhaupt zu merken, warum ich so zufrieden war. Also die Leute wurden nicht unterbrochen, jeder konnte seine Argumente einbringen. Es war kein Streitgespräch, es war einfach eine Diskussion, eine fruchtbare Diskussion. Und ich habe einer anderen Aktivistin, die auch zugeschaut hat, geschrieben, dass sich diese Teilnahme, das Zuhören der Diskussion anfühlt wie so eine warme, flauschige Decke, die über einen so gelegt ist. Also einfach schön, einfach bequem. Und ja, es ist unglaublich, wie entspannt ich dann war und wie entspannt die Diskussion war. Wie viele Inhalte da auch diskutiert wurden. In wenigen Minuten scheint es mir, weil es war so schnell vorbei. Und in dem Zusammenhang muss ich auch mal ein Erlebnis erwähnen. Ich war in einer anderen Diskussionsrunde mit eingeladen. Da waren meiner Meinung nach zwei Leute aus dem POC- oder BIPOC-Spektrum dabei, ich inklusive. Und das war zum Beispiel das komplette Gegenteil. Also man war irgendwie nicht vorbereitet, man hat meinen Namen irgendwie im Vorfeld auch noch falsch geschrieben. Und ich gehe davon aus, dass ihr meinen Namen kennt, also Thea Su. Diesen Namen falsch zu schreiben, also mein Name Thea, das ist eigentlich Dorothea, ich kürze den nur ab. Also diesen Namen wirklich falsch zu schreiben, mit jemand anders komplett zu verwechseln, das muss man erstmal schaffen, ne? Und das kriegt echt nicht jeder hin. da war auch so eine Situation in dieser Diskussionsrunde, da kam so die Frage, woher kommst du wirklich her, irgendwie so einer abgeschwächten Form mit dabei, weil man am Ende gefragt wurde, ob wir nicht hinter unseren Namen in der Beschreibung gerne reinschreiben würden, woher wir denn wirklich kommen würden. Ja. Ne? Ich glaube, wenn du mir zuhörst, muss ich dir nicht erklären, warum das eine ganz andere Problematik ist, ne, und den Rahmen hier jetzt auch sprengen würde. Ja, ich weiß nicht, ob das ausgestrahlt wird, also das Datum der Ausstrahlung kommt noch, aber ich bin ziemlich sicher, dass ich da irgendwie gesagt habe, Hamburg, und dann auf stumm geschaltet habe. Ich hätte am liebsten aufgelegt, ganz ehrlich. Aber ja, also es ist so ein Erlebnis, ne, das löst bei mir schon wieder so ein Zwiespalt aus. Einerseits verletzt ja so eine Erfahrung, es macht müde und es frustriert einen, wenn man das Gefühl hat, man rennt die ganze Zeit gegen eine Wand an. Warum ist man von ignoranten Leuten umgeben? Warum wissen sie das nicht? Also manchmal, wenn man sich so reinsteigert, wenn ich mich reinsteigere, dann verliere ich nicht nur die Geduld, sondern auch das Verständnis. Aber andererseits zeigt mir das auch, also diese eine negative Erfahrung, die ich hatte, dass es wirklich wichtig ist, dass man immer noch über Dinge spricht, die mir zum Beispiel selbstverständlich erscheinen. Es kann gut sein, dass diese Leute es einfach nicht besser wussten. Also man muss ja nicht immer gleich einen bösen Intent dahinter vermuten. Und es ist halt wichtig, dass Sichtbarkeit von asiatisch-deutschen verstärkt wird, um halt umgekehrt auch zu zeigen, dass wir von einem sehr, sehr schlimmen und starken Rassismus betroffen sind. Ja, und dass man, oder dass ich mich so ebenfalls so fühle, dass nach jeder oder mit jeder Nacherzählung eines rassistischen Falles, dass man immer nackter wird, dass sich die Haut irgendwie so immer mehr abpellt, dass man immer dünnhäutiger wird, dass es immer mehr weh tut, bis man vielleicht irgendwie komplett nichts mehr spürt. Also da frage ich mich manchmal, müssen wir POC, BIPOC, also muss ich das für die Sache in Kauf nehmen? Also ich habe mal für BuzzFeed Deutschland runtergeschrieben in ein paar Punkten. Ich glaube, das waren sogar 10 Vorfälle, die mir und meiner Familie passiert sind während der Corona-Krise, das war irgendwie so ab Februar. Ich weiß nicht, wie es anderen geht, wie es anderen Betroffenen geht, aber wenn ich das lese oder wieder vorlese und niederschreibe, was ich dann erlebt habe, dann erlebe ich das nochmal und nochmal und nochmal. Also erlebe ich das halt quasi wieder. Also ich habe jetzt nicht so ein filmreifes Gedächtnis, aber wenn man sich das wieder mal ins Gedächtnis holt, das ist dann irgendwie so ein Albtraum im Loop. Ne? Und dann denke ich mir, wie kann oder soll man sich denn aus so einer Opferrolle in so eine empowernde Rolle entwickeln, denn man ja ohne diese ständige Nerven, was man machen muss, um wirklich gehört zu werden, wenn man da irgendwie kein Gehör findet, ne? Wenn man wirklich zum Nerven gezwungen wird. Und das Empowerment finde ich persönlich derzeit in Netzwerken wie Ich bin kein Virus oder dem Verein Corientation. Das ist so meine Art, mir selber auch so Halt zu geben, nicht immer so gefühlt ins Leere zu sprechen, auf antiasiatischen Rassismus aufmerksam zu machen, sondern so in der Vereinsarbeit, in dem Netzwerk mit Gleichgesinnten, dass man auch irgendwie mal spricht drüber und dass man sich irgendwie gegenseitig bestärkt, hilft. Also das ist für mich so etwas, wo ich sage, ich versuche, das Negative in Empowerment umzuwandeln. Das ist auch so ein Teil, was in dem Webinar bei den Grünen vorkam. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das Negative, was man so bekommt von diesen organisierten Trollen, die einen angreifen, auch ins Positive umwandeln kann, digitale Spaces nutzt, um empowernde Webinare zu geben, um sich zu versammeln, um sich zu organisieren. Und ja, alles schön und gut, aber ich will noch über ein paar andere Sachen reden. Das habe ich heute, oder ich gucke jetzt mal auf die Uhr, also gestern, gesehen. Aktuell lädt die ARD-Presseschau nämlich Diskutantin zum Thema Rassismus ein und erneut ist keine asiatisch-deutsche Stimme mit dabei. Ich frage mich einfach, ist es wirklich einfach nur Ignoranz oder ist es mittlerweile Absicht? Also merken die Medienschaffenden, nicht Medien, sondern Medienschaffenden nicht, dass asiatisch-deutsche ebenfalls von Rassismus betroffen sind? Also natürlich ist es schwierig, wenn man als Betroffene subjektiv und sachlich seine Erlebnisse vortragen soll. Ich habe ja vorab schon erwähnt, ne, das zehrt wirklich an einem. Und manchmal kommt mir das Erzählen von rassistischen Erlebnissen auch irgendwie so vor, als wäre man so ein Partizipant in so einem rassistischen, also unserem Rassismus-Porno oder Teil einer voyeuristischen Aktion. Weil man macht sich wirklich nackt, man zieht sich aus vor Leuten, die einen studieren, sezieren und dann alles noch schön kommentieren. So würde ich das als Metapher bezeichnen. Und das geschieht halt hundertfach, tausendfach, weil einfach viele Menschen, die nicht betroffen sind von diesem Rassismus, weil die Menschen einfach nicht zuhören, seit Jahrhunderten übrigens, nicht mal mitschreiben anscheinend, nicht mal verstehen wollen, nicht mal selber suchen wollen und vielleicht das sogar auch gar nicht verstehen wollen, weil es vielleicht wehtut. Das passiert einfach. Ne? Und es ist einfach recht einfach, denke ich mir, für Journalisten, nur als Beispiel jetzt Journalisten, einfach einen POC zu fragen, wenn irgendwie was wieder passiert ist, wenn es einen rassistischen Vorfall gibt und immer dieselbe Frage zu stellen, ja, woher kommt denn der Rassismus? Wieso konnte das passieren? Das ist alles so schrecklich, erklären Sie sich mal. Ne, das ist irgendwie so, als ob man auf Abruf bereit sein sollte, von seinen Erfahrungen zu sprechen. Ich habe das, glaube ich, am Anfang irgendwann mal erwähnt, es ist gar nicht mal so schlecht, wenn man darüber spricht, aber ne, wenn man so wie so ein Broken Record das immer gleiche wieder holt, dann ist es nicht mehr so cute, dann ist es nicht mehr so lustig. Ne? Dann ist das einfach nur Unachtsamkeit und Respektlosigkeit von denjenigen, die fragen. Ne? Und ich bekomme auch recht viele private Nachrichten wo erstmal so gesagt wird, ja, vielen Dank, dass du darauf aufmerksam machst und dass ich über meine Erlebnisse spreche und schreibe. Und dann wird irgendwie so gefragt, ob ich Infos habe, ob ich irgendwelche Dinge noch weiter erklären kann, ob ich Kontakte weitergeben kann, ob ich bei der Recherche helfen kann, eine Empfehlung geben kann und so weiter und so fort. Das ist erstens eine unbezahlte Arbeit, also dieser Aktivismus, den ich freiwillig mache, das ist was komplett anderes. Aber solche Anfragen, das ist so eine unbezahlte Art von Arbeit, die Journalistinnen selber leisten sollten. Ich meine, hallo, es gibt Google, ne? Im Notfall auch noch Bing, aber mit Google, mit den richtigen Keywords. Oder man muss einfach nur in die Tweets der Asian Twitter-Leute oder der deutsch-asiatischen oder asiatisch-deutschen Twitter-Leute schauen. Es gibt so viele kluge Stimmen, die auch recht bekannt sind. Nur fragt sie anscheinend keiner, weil niemand richtig suchen kann. Ne, ja, und es gibt auch genügend Vereine, wie schon erwähnt, Corientation und das Netzwerk Ich bin kein Virus, die zum Beispiel Listen haben mit asiatisch-deutschen Aktivistinnen. Und da kann man wirklich reinschauen und gucken, hey, wen könnte ich für ein Interview anfragen? Oder zum Beispiel, wenn man so ein Student ist aus dem Ausland, kommt hierher und denkt sich, wen könnte ich fragen für Support in meiner Stadt? Na, sowas gibt es halt. Man muss wirklich nur danach suchen. Man muss nur gewillt sein, es zu suchen und nicht den einfachen Weg nehmen und den erstbesten Twitter-User, in dem Fall halt mich, fragen, hey, kannst du mir helfen? Na, ich helfe gerne, aber das sind halt so kleine Dinge, die einfach unnötig sind. Na, ich bin nicht dazu da, dass andere ihren Job nicht machen können. Nicht ordentlich machen. Also viel interessanter wäre für mich auch, irgendwie darüber zu berichten, dass irgendwie der öffentliche Aufschrei ausbleibt. Denn zum Beispiel, habe ich schon erwähnt, ne, Jan Böhmermann explizit rassistische Sprüche in seinem Podcast rauslässt, also Oliver Welke sich über Chinesen lustig macht und andere bekannte Leute wie Franziska von Almsick, Lili Becker, Silvi Mais, sich über Asiatinnen lustig machen. Die Welt bleibt einfach stumm, hört aber und fragt dann immer so dann, ja, was ist denn so schlimm dabei? Warum bist du so aufgebracht? Und mit Welt meine ich jetzt nicht diese rassistische Zeitung Welt, sondern ne, uns alle, die Bevölkerung, die Leute. Es wird immer gefragt, warum findest du das so schlimm? Ne? Und kannst du mir genau erklären, was daran rassistisch ist? Wenn ich einen Euro für jede dieser Fragen bekommen würde, müsste ich, glaube ich, vielleicht in dieses Jahr gar nicht arbeiten gehen. Ich will dir noch ein anderes Beispiel nennen, was mich die letzten Tage echt um den Schlaf gebracht hat. Ich weiß, das ist unglaublich viel, was ich hier heute erzähle. Aber es hat sich auch sehr, sehr viel angestaut. Und ich wollte jetzt nicht so eine kleinteilige Episode machen, sondern einfach alles raushauen. Für mich hat mein Podcast tatsächlich auch etwas Therapeutisches. Ich finde das irgendwie so lustig, weil ich vorhin erwähnt habe, dass so Leute ihre rassistischen Fehltritte irgendwie so rausposaunen wollen, um sich dann kathartisch irgendwie zu reinigen, was auch immer. Ich mache das ja das Gleiche mit meinem Podcast, aber darüber reden hilft. Wie dem auch sei, die zwei Beispiele, die ich habe, die haben mich echt hinterher noch so ein bisschen umgehauen. Das eine Beispiel sind halt zwei Modefirmen, also zwei Labels, die hatten T-Shirts im Programm, wo mit Fledermaussuppe geworben wurde. Sie haben es echt edgy beworben und beim Löschen des Artikels haben sie auch gar nicht verstanden, was so schlimm war und haben irgendwie so ähnlich nach dem Motto Peace Out versucht, vollkommen woke und verständnisvoll und hip zu sein. Aber wenn du, ja, und ich meine nämlich wirklich dich, meine liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn du dich jetzt gerade fragst, ist doch gar nicht so schlimm, ist doch voll lustig, ja, dann schalt bitte ab. Also wenn du das nicht verstanden hast, warum im Zusammenhang von Corona, also jetzt gerade diese Zeit, die wir jetzt haben, dieser unglaubliche Satz, so Fledermaussuppe mit so bebildert auch noch, warum das für Asiatinnen und asiatisch gelesene Leute in Deutschland so so schlimm ist, wenn du diesen Zusammenhang nicht erkennst, dann ist irgendwas falsch bei dir. Ne? Und ja, wie gesagt, die T-Shirts sind meines Wissens nach aus dem Verkehr gezogen worden. Mich hat echt einfach nur dieses Design, also diese Idee einfach umgehauen, negativ, und dann auch dieses Verhalten, ja, der Firmen. Ja, ein anderer Fall, der mir ziemlich nahe geht, hat eine Werbeagentur und eine Printpublikation, also der Kunde der Werbeagentur, verbockt. Und es geht mir persönlich richtig nahe, weil ich aus dem Bereich Marketing, Werbung und Verlagswesen komme. Und ich weiß, dass es verschiedene Abstimmungsschleifen gibt. Abstimmungsschleifen ist halt so, du kreierst etwas, dann kriegst du Feedback, dann machst du Änderungen und so weiter und so fort. Also wirklich so Schleifen drehen. Und es gibt interne Abstimmungsschleifen, es gibt auch externe mit dem Kunden zusammen. Es kann also nicht sein, dass aus Versehen rassistische Untertöne oder offen rassistische Slogans nicht aufgefallen sind. Das ist bei dieser Werbeagentur, die für VW tätig war und diesen rassistischen Werbespot gedreht hat, genauso unmöglich wie bei einer kleinen Firma. Selbst eine kleine Firma dreht Abstimmungsschleifen. Es geht einfach ums Geld. Ne? Und deswegen, diese Absicherungen werden gemacht. Und ich kann mir das nur so erklären, warum das denen nicht aufgefallen ist, dass sie extrem ungebildet in Sachen Rassismus sind oder dass sie etwas entweder mit Absicht und komplett unachtsam gemacht haben. Ja, was haben sie getan? Es handelt sich um eine Printanzeige für eine Zeitung in Heilbronn, ist das, glaube ich. Und auf der Anzeige, auf dem Bild, ist ein älterer asiatischer gelesener Mann zu sehen, der in so einem Dialekt halt sagt, dass die Fledermaussuppe schon mal besser geschmeckt hätte. Das war auch in so einem Setting, das irgendwie suggeriert, dass man auf einem südostasiatischen oder ostasiatischen Markt steht. Also ich hoffe, ich brauche niemanden von euch jetzt noch zu erklären, warum das so falsch ist. Also diese Visualisierung, also der Mann, der asiatisch gelesene Mann und dann auch noch diese degradierende Aussage. Und was diese Firma, die heißt übrigens Conweimer, noch auf dem Bild schreibt, also wirklich auf dem Bild noch drauf, die schreibt dann irgendwie, ja, wenn man Image-Schaden hat, kann man das anscheinend mit der Firma Conweimer fixen. Also jetzt kein O-Ton, aber das steht in dem groben Sinne auf diesem Bild noch mit drauf. Also man benutzt asiatisch gelesene Menschen, man entmenschlicht uns, in dem Sinne quasi mich, indem man uns zu Fremdkörper macht, uns fast zu einer Sache macht, mit der man spielen kann. Ne, also mit dem er was fixen kann. Also dieser Mann wird gleichgesetzt mit einem Image-Schaden, mit einem Schaden, also was Negatives und komplett Unmenschliches. Und dann wird das gefixt von einer Werbefirma. Ne? Also ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach nur müde auf die Wand starren soll oder mit dem Kopf gegen die Tischplatte hauen soll oder einfach nur in so einen Wald gehen oder in den Keller gehen und laut schreien soll. Ne, also ich habe die darauf folgende Kommunikation mit der Werbeagentur und des Printmagazins gesehen. Vielen, vielen Dank an Vicky von Ich bin kein Virus, die übrigens das auch ins Rollen gebracht hat, weil ihr Netzwerk sich da beschwert hat und gefragt hat, was soll das? Und ja, ich habe von ihr auch die Antworten von der Werbeagentur zugeschickt bekommen und auch gesehen, es ist ein einziges Grauen. Ne? Aber es ist leider kein einzigartiges Grauen, sondern es ist so ein Grauen, das viel zu viel und überall auftritt, wenn es um anti-asiatischen Rassismus geht. Also es ist fast so, als ob wir als asiatisch-deutsche gar nicht auf dem Bildschirm, gar nicht im Gedächtnis und auch nicht in den Augen der anderen Mitmenschen auftauchen. Die Journalistin Lynn Hirse hat das in ihrer Kolumne in der Taz ziemlich treffend beschrieben, also ich paraphrasiere jetzt, glaube ich, dass halt der Körper, also der asiatische Körper anscheinend, so lange weiß ist, wie es die anderen brauchen. Ne? Als asiatisch gelesener Mensch wird man schlichtweg von der weißen Mehrheit benutzt, wenn man sich diese Werbung von Conn-Weimer ansieht. Ne? Man wird auch übrigens als asiatisch-deutsche dazu benutzt, anderen BIPOC-Communities zum Beispiel zu zeigen, hey, so geht das, so ist man ein in Anführungsstrichen integrierter Migrant oder Ausländer, so sollte man sein, ruhig, nett, keine Widerworte, aber wenn man für solche Posterchild-Zwecke nicht mehr gebraucht wird, dann ist man halt als asiatisch-deutsch unsichtbar. Ja, was hat diese Werbeagentur Conn-Weimer noch gemacht? Sie hat dem Netzwerk Ich bin kein Virus auf die Anfrage, warum diese rassistische Anzeige überhaupt erstellt wurde. Die haben halt geantwortet, ja, der Kunde gibt am Ende das letzte Okay und hat halt das Sagen. Nun, sie fanden, also diese Firma hat noch geschrieben, dass sie finden, dass so eine Anzeige auch Stein des Anstoßes sein kann. Also ich weiß jetzt nicht, was für ein Stein das sein soll, ne? Ist das denn jetzt ein Anstoß für ein rassistisches Fußballspiel mit einem Stein und jeder Treffer ist dann ein POC, der beleidigt wird oder was? Also dieser, das war auf jeden Fall ein rassistischer Anstoß und was jetzt kommt, hat mich am meisten geschmerzt irgendwie. Ungläubig bin ich lange nicht mehr oder sprachlos bin ich da lange nicht mehr. Ich habe irgendwie so den Glauben beinahe verloren, dass irgendwie dieses Verständnis von Rassismus in die Köpfe einiger Leute geht. Es ist einfach nur Haarsträuben gewesen. Und diese Firma antwortet einfach, dass wenn sie etwas wirklich Rassistisches gesehen hätten, das auch niemals abgedruckt hätten. Also nicht nur das, ne? Also sie freuen sich auch übrigens irgendwie, dass diese Anzeige anscheinend zum Denken einlädt und dass der Kunde dann sein Ziel erreicht hat. Zynischer kann man nicht sein. Der Kunde hat sein Ziel erreicht, hat provoziert, ja, Klicks hier und da. Sie schließen dann die unverschämte erste Antwort noch mit so einem Satz, dass sie hoffen, dass uns oder das Netzwerk das aktuelle Heft gefällt. Soll das jetzt ein Witz sein? Dass einem das Heft gefällt, wo ein rassistischer Slur, wo so eine Stereotype zu sehen ist. Also ich weiß nicht, ob das jetzt Ignoranz ist oder einfach nur Getrolle. Ne? Es könnte auch gut Getrolle sein. Und später veröffentlichte halt der Geschäftsführer von Conn-Weimer noch so ein Statement. Ich will jetzt nicht das ganze Geschwurbel irgendwie vorlesen. Das war irgendwie so, las ich so wie eine schlechte Hausarbeit im ersten Semester Soziologie oder so. Das hat mir echt so jede Menge kostbare Zeit geraubt, das zu lesen. Und hat mich auch teilweise irgendwie so in Rage versetzt, weil das so dermaßen ignorant war. Ich rate euch einfach, geht auf das Instagram-Profil von Ich bin kein Virus und lest euch das Statement in der ganzen Länge mal durch, wenn ihr interessiert seid. Sie haben auch mehrere andere Fälle dokumentiert im Moment, lest euch das durch im Instagram-Profil von Ich bin kein Virus. Also im Grunde wird halt in diesem Statement der Werbeagentur gesagt, dass das etwas Humorvolles war und dass man zum Nachdenken anregen will und dass solche Diskussionen dazu führen, über den eigenen Tellerrand zu schauen, yada, yada, yada. Und schon wieder benutzt jemand, und hier auch noch der Geschäftsführer dieser Werbefirma, benutzt schon wieder uns asiatisch-deutsche oder als asiatisch gelesene Menschen, unsere Körper, unsere Gefühle, unsere Gedanken dafür, dass eine privilegierte weiße Gesellschaft über den Tellerrand gucken soll. Was für ein Tellerrand ist das? Also, ne, also was für eine Welt, in was für einer Welt lebt der? Das würde mich echt interessieren. Ich finde das irgendwie faszinierend. Was für ein Tellerrand soll das sein? Na, und des Weiteren schreibt der Herr auch, dass das ständige Urteilen über Details vielleicht sogar die Ursache für unsere gesellschaftlichen Probleme sei. Hallo, in welcher Welt lebt der? Also auf welchem Planeten lebt der? Ich weiß nicht wo, aber jedenfalls nicht hier. Also ich habe selten sowas Privilegiertes gehört und gelesen. Also dann schwabuliert er noch am Ende ihre politische Korrektheit und die Möglichkeit, mit Diskussionen zu provozieren Und am Ende teilt er sich noch selber und der Firma die Absolution und sagt, nein, wir sind keine Rassisten und wir sind auch keine Rassisten, weil wir sagen, wir seien keine Rassisten. Ja, also das ist übrigens genau die gleiche Haltung von so einem Kleinkind, das beim Versteckspielen die Augen schließt und dann auch glaubt, dass niemand anders ihn sehen kann. Na, das ist genau dasselbe Verhalten. Übrigens so ein Newsflash an alle Werbefirmen dieser Welt, insbesondere Deutschland. Also ihr wisst sehr wohl, was kontrovers ist. Weil mit Kontroversen werden halt Klicks generiert, wird halt Geld gemacht. Das ist halt so. Und ihr wisst verdammt auch, was rassistisch ist. Und wenn nicht, dann hat eure Erziehung oder eure Schulbildung versagt. Man weiß auch, was politisch in Anführungsstrichen inkorrekt ist. Jede Werbefirma hat die Chance, Nein zu sagen. Es wird keine Werbefirma gezwungen, rassistische Witze, rassistische Stereotypen und sowas weiter zu verbreiten. Es wird keiner gezwungen. Ihr habt alle die Chance zu sagen, hey, nee, das machen wir nicht, ne? Aus Überzeugung nicht. Klar, es geht Geldflöten, ne? Aber wenn ihr weiter rassistische Dinge verbreitet und dann auch noch so eine lauwarme Non-Apology rausgibt, und wenn ihr meint, dass ihr mit solchen Ads eine Diskussion befeuert und zwar auf den Rücken von anderen Menschen, denen solche Anzeigen wirklich wehtun, also nicht nur geistig, also nicht nur psychisch wehtun, sondern auch in körperlichen Beschwerden oder körperlichen Dingen ausarten können, wenn jetzt irgendwie so ein rechtsradikaler Typ dann denkt, haha, ich hau den jetzt eine runter, den der Asiatin, dem Asiaten, weil die sind ja sowieso Witzfiguren. Also wenn Werbefirmen solche Sachen mit befeuern, ne, dann sind das keine echten Werber, dann sind das einfach nur Dilettanten. Ne, und im Übrigen möchte ich sagen, dass sich die Zeitung, für die Werbefirma gearbeitet hat, auch nicht mit Lorbeeren bekleckt hat. Also schaut da einfach mal auf das Profil von Ich bin kein Virus. Da ist jedes Statement und alle Unterhaltungen sind da drauf. In so einer kleinen Unterhaltung auf Instagram wurde mir irgendwie so klar, dass diese Zeitung anscheinend diesen Shitstorm einfach aussitzen will. Und die letzte Info, die ich habe, ist, dass sie einfach 2 Stunden über das Thema geredet haben. Ja, also ihr könnt euch jetzt selber eure Schlüsse draus ziehen, ob das jetzt angemessen war oder nicht. Ja, diese ganzen Fälle machen mir ziemlich deutlich, dass es an allen Ecken und Enden an Unterstützung fehlt. Ich hatte in diesem grünen Webinar zum Thema Hass und Desinformation in der Corona-Krise, da habe ich halt gesagt, dass ich Politiker und Politikerinnen in die Pflicht nehmen möchte, dass ich sie auffordere, also Leute, die ich gewählt habe, dass sie endlich etwas sagen, dass sie diesem Fall Gewicht verleihen, dass sie es ernst nehmen, dass asiatisch-deutsche Menschen, ja, dass sie rassistisch belangt werden hier und auch berühmte Persönlichkeiten, sei es Celebrities, wen auch immer, sind auch endlich dazu aufgerufen, einfach mal den Mund aufzumachen, wenn ein Kollege oder eine Kollegin rassistisch auffällig wird. Es reicht meistens auch zu sagen, hey, das ist doch nicht okay oder was sollte das? In den meisten Fällen reicht das auch. Ne, also der Kampf gegen anti-asiatischen Rassismus kann wirklich nicht nur alleine von Aktivistinnen getragen werden. Man braucht eben in der heutigen Welt Reichweite. Man braucht Macht, um eine Botschaft verbreiten zu können. Die beste Unterstützung ist wirklich, wenn PolitikerInnen das Problem ernst nehmen und öffentlich darauf eingehen. Auch sind Medienschaffende und Medienanstalten aufgefordert, wenn es um Rassismus geht, auch asiatisch-deutsche Stimmen einzuladen. Ich habe es schon in dem Podcast erwähnt, es gibt sehr, sehr viele kluge Menschen, die sich zu diesem Thema äußern können. Ich habe übrigens in meinem Twitter-Account so eine Liste an Profilen, so eine kleine Liste an Profilen, gepostet. Man muss echt nur schauen, man muss echt nur suchen. Man hat schon gleich ganz viele tolle Kontakte, die man für Talkshows, Seminare und Vorträge buchen könnte. Und ja, wer über Rassismus spricht und sprechen will und den Rassismus bekämpfen will, muss auch alle Facetten des Rassismus beleuchten. Rassismus und der Kampf gegen Rassismus ist nicht so ein Buffet, an dem man sich bedienen kann, wie man will. Es ist irgendwie entweder ganz oder gar nicht, finde ich. Und ich erwarte wirklich von den Politikern und Politikerinnen, dass sie sich endlich zum antiasiatischen Rassismus äußern. Und auch äußern, wenn andere Kollegen und Kolleginnen, sei es im Fernsehen, sei es in der Partei, sei es beim Stammtisch, auch wenn sie sich rassistisch äußern, dass man sich dem auch entgegenstellt. Ne, wenn ihr schweigt, macht ihr euch einfach mitschuldig. Und ich glaube, also Deutschland hatte schon genug damit zu leiden, dass man einfach geschwiegen hat. Und ich glaube, die Mehrheit denkt nicht mehr so. Die Mehrheit würde nicht schweigen. Aber für jemanden, der betroffen ist, fühlt sich das derzeit wirklich an, als ob die Mehrheit schweigt. Und ich möchte noch so ein bisschen darüber sprechen, wo ich denke, da muss ich auf mich aufpassen. Es gibt übrigens was, wovor ich mich am meisten fürchte. Und das ist gar nicht so die Tatsache, dass es den Anschein haben könnte, ich nerve mit meinen Fragen. Ich habe nämlich gemerkt, dass wir jetzt in der Entwicklung sind oder in der Findungsphase sind, wo es in Deutschland für asiatisch-deutsche irgendwie keine andere Möglichkeit gibt, als immer wieder nachzubohren, nachzuhaken, nachzufragen. Ich habe aber für mich die Angst, dass ich so an einen Punkt komme eines Tages, wo ich sage, es bringt doch sowieso nichts, es macht müde, ich habe keinen Bock mehr. Na? Und danach gibt es irgendwie so zwei Möglichkeiten. Ich habe mal so drüber nachgedacht. Entweder man wird komplett apathisch und alles wird einem egal. Oder man wird wütend und irgendwie radikalisiert sich. Ne? Ich habe mich persönlich recht spät politisiert, obwohl ich schon seitdem ich denken kann, echt mit Rassismus konfrontiert bin. Und zwar als Betroffene seit dem Kindergarten, als andere Kinder von mir so Schlitzaugen gezogen haben und rassistische Slurs an den Kopf geworfen haben, die sie ja sehr wahrscheinlich von ihren Eltern irgendwann gehört haben. Und ja, ich hatte mich wirklich spät politisiert, weil ich dann vor der Wahl stand. Ne? Entweder mich zu assimilieren, also nicht zu integrieren, das ist was anderes, zu assimilieren oder halt meine Stimme dazu zu nutzen, über die Diskriminierung, über Rassismus, über die Zustände zu sprechen, die mich als asiatisch-deutsche betreffen. Ja, meine Stimme ist ja auch das Einzige, was ich in dem Sinne habe, die ich erheben kann. Also ich habe weder eine große Reichweite, noch bin ich ein Celebrity oder anderweitig bekannt. Also die Stimme ist wirklich das Einzige, mit der ich arbeiten kann. Ja, man muss ja wirklich arbeiten mit dem, was man hat. Das ist im Moment meine Stimme. Und ja, wenn ich so lange nerven kann, damit man hinterher Früchte erntet, damit wir es hinterher alle gemeinsam leichter haben, dann mache ich das einfach. Dann nerve ich so lange weiter, wie ich kann. Ne? Und meine Frage an dich, meine liebe Zuhörerin und mein lieber Zuhörer, hast du Lust, mit mir zusammen zu nerven?
Hat dir diese Episode von Donnersorry gefallen? Dann abonniere den Donnersorry-Podcast auf iTunes oder Spotify und besuche uns unter www.donnersorry.de. Danke und moin moin!